Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. So klingt die siebte Seligpreisung, als Jesus die Menschen dort auf jenem Berg in Galiläa in die Nachfolge rief. Sagt er ihnen, ich will euch sagen, wie ihr glücklich, wie ihr froh, wie ihr gesegnet werden könnt. Und er begann seine sogenannte Bergpredigt mit den Seligpreisungen, die ich als Wegweiser zu einem glücklichen Leben umschrieben habe. Seit ein paar Wochen sind wir hier dabei in den Predigten am Sonntag über die Seligpreisungen nachzudenken. Zuerst sagt Jesus, glückselig sind die geistlich Armen. Was meint er damit? Diejenigen werden glücklich sein, die ihren geistlichen Bankrott erkennen. Ich schaffe es alleine nicht. Ich schaffe es nicht. Ich bin erlösungsbedürftig. Ich brauche Hilfe. Und er sagt zweitens, glückselig sind die Trauern und die Leid tragen über Sünde und über die Folgen der Sünde. Sie werden getröstet werden. Und drittens sagt unser Herr, glückselig sind die Sanftmütigen, die ein gezähmtes Herz haben, die sich Gott unterordnen und die Kontrolle über ihr Leben ihm überlassen. Und dann folgt die vierte Seligpreisung, die sozusagen die Mitte der Seligpreisungen darstellt. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, wenn man ein demütiges, ein sanftmütiges, leidtragendes Herz hat, hat man seinen Mangel und seine Abhängigkeit von Gott erkannt. Und der Lebensstil beginnt sich zu verändern, weil ich mich nun von Herzen danach sehne, so zu werden, wie Gott ist. Und dann sagt Jesus, glückselig sind die Barmherzigen. Ich beginne zu lernen, wie ich anderen Menschen vergeben kann, wie ich barmherzig sein kann, während ich Gottes Barmherzigkeit täglich erfahre. Und letzten Sonntag haben wir darüber nachgedacht, wie Gott uns von innen nach außen reinigen und verändern will und welche zentrale Rolle dabei unser Herz, der Sitz unserer Persönlichkeit hat. Und heute wollen wir uns die siebte Seligpreisung anschauen. Glückselig sind die Friedensstifter. Wie können wir Beziehungen pflegen, die gekennzeichnet sind von Shalom? Frieden statt dem bedrohenden Wort Krieg. Martin Luther hat einmal gesagt, Krieg ist die größte Plage, welche über die Menschheit kommen kann. Sie zerstört die Religion, sie zerstört Völker, sie zerstört Familien. Man kann noch eines hinzufügen, Krieg zerstört einzelne Personen. Auf allen Ebenen des Lebens, ob auf persönlicher, familiärer, politischer oder auch auf der Ebene des Gemeindelebens, ist Krieg immer etwas Destruktives. David Lloyd George, dieser große britische Politiker, der nach dem Ersten Weltkrieg, als die Versailler Verträge beschlossen wurden, sehr stark vor Rache warnte. Der sagte, Krieg ist ein blutbeflecktes Taumeln zum Sieg hin. Vielleicht gewinnst du sogar den Krieg, aber niemand kommt aus einer Schlacht zurück ohne ernsthafte Wunden. Nun, Jesus dachte nicht an die Vereinten Nationen, als er sagte, glückselig sind die Friedensstifter. Sehr oft wird ja diese Seligpreisung in einem politischen Zusammenhang zitiert, wenn es um Friedensbemühungen oder um die Friedensbewegung geht. Ich will nicht sagen, dass sie in diesem Bereich irrelevant wäre, aber Jesus dachte nicht an die UN. Er dachte nicht an die Botschafter, die ihr Land vertreten. Jesus redet nicht einmal zu den Führungsgremien. Er sprach zu ganz einfachen Leuten. Zu seinen Jüngern zuerst und auch zu denen, die dabei standen. Und natürlich wusste er auch, dass manche seiner Zuhörer im Untergrund den Partisanerkrieg unterstützten, der gegen die Römer gerichtet war und der aus Galiläa ausging. Aber er redet ganz allgemein zu Menschen wie du und ich, als er sagt, gesegnet, glücklich sind die Friedensstifter. Wir wollen uns auch heute drei einfache Fragen stellen, die uns helfen können, diese wohlbekannte Seligpreisung ein bisschen besser zu verstehen. Lass uns zuerst mal darüber nachdenken, was bedeutet es, ein Friedensstifter zu sein? Manchmal ist es einfacher, etwas zu definieren, indem man herausfindet, was es nicht ist. Das hilft uns dann, den Unterschied zu sehen. Frieden stiften, was ist es, was ist es nicht? Zunächst mal, was ist es nicht? Es geht nicht darum, passiv zu sein und sich aus jedem Konflikt herauszuhalten. Manche denken, ich bin ja ein friedlicher Mensch, ich bin ein Pazifist. Und deshalb werde ich mich aus allen Konflikten, aus jedem Kampf heraushalten, um des lieben Friedens willen. Ich werde schweigen. Ich werde auf meinem Platz sitzen und ein passiver Friedensstifter sein. Hauptsache Konflikte vermeiden, egal auf wessen Kosten. Das meint Jesus nicht, wenn er von Friedensstiftern spricht. Übrigens, die Elberfelder Übersetzung, die übersetzt hier am besten, Luther, Schlachter haben hier Friedfertigen, aber Friedensstifter, Friedensmacher ist die wörtliche Übersetzung. Und schon das Wort deutet darauf hin, dass wir Frieden stiften sollen. Nicht die Friedenswilligen, nicht die Friedensträumer, nicht die Friedensmöchtegerne sind hier gemeint. Es geht nicht um eine Person, die einfach friedlich oder friedfertig ist. Und ich denke da an die Lieder, die so Ende der 60er Jahre gerne gesungen wurden von der Friedensbewegung und die so richtig gruften, sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Es geht eigentlich anders. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Ihr erinnert euch, die ein bisschen älteren Semester sind. Es geht nicht um eine coole, groovige Friede dir, Friede mir Bewegung. Wir hören es schon aus dem zusammengesetzten Wort Friedensstifter. Der zweite Teil des Wortes ist ein aktives Wort. Ein Friedensstifter ist eine Person, die Frieden stiftet, die etwas macht, die etwas tut. Das Wort beschreibt eine Aktivität. Diesen Begriff wird also nicht nur eine Person beschrieben, die gegen den Krieg ist, sondern die aktiv für den Frieden ist. Das ist der Unterschied. Zweitens, wenn es um die Frage geht, was es bedeutet, ein Friedensstifter zu sein, kann man auch sagen, der Begriff kann äußeren politischen Frieden einschließen, aber es geht nicht hauptsächlich um äußeren politischen Frieden. Wie schon gesagt, Jesus sprach nicht zu allen, sondern er sprach zu einfachen Leuten. Es geht auch hier um Beziehungen. Es geht nicht um Politik. Er spricht zu unseren Seelen, zu unseren Herzen, weil er weiß, dass wir Menschen oft mit innerem Unfrieden leben. Eine innere Kriegsführung kann den Menschen bestimmen. Das größte Problem: Viele sind mit Gott auf Kriegsfuß. Sie haben noch nicht den inneren Frieden der Vergebung und viele leben auch in Unfrieden mit ihren Freunden, mit ihren Ehepartnern, mit ihren Kindern, mit ihren Nachbarn, mit ihren Glaubensgeschwistern. Jesus sagt, glücklich sind diejenigen, die Frieden stiften. Das ist ein aktiver Prozess, der unsere Beziehungen angeht. Drittens, manche denken, wenn jemand eine ruhige, eine gelassene, eine schwache Person ist, die niemals widerspricht und um des Liebens, Friedens, Willens, allen Konflikten aus dem Weg geht, die wird wohl ein Friedensstifter sein. Lasst uns einfach friedlich, lauschig, ruhig sein, dann sind wir Friedensstifter. Aber Frieden zu stiften erfordert mehr Stärke, als Krieg zu führen. Wenn zum Beispiel zwischen mir und meiner Frau es einen Konflikt gäbe, den gibt es natürlich nie. Spaß. Wenn es einen Konflikt gäbe und ich mich schwach fühle, dann könnte ich mich natürlich hinsetzen und sagen, oh Herr, bitte ändere meine Frau. Oder meinen Mann, andersrum. Ich gebe ja jetzt mich als Beispiel, das habt ihr wisst. Aber Jesus sagt hier nicht, glückselig sind diejenigen, die für den Frieden beten. Wobei das Beten für den Frieden sicherlich eine ganz gute Sache ist. Und ich will hier nicht das Beten in irgendeiner Weise herabsetzen. Wir sollen beten für diejenigen, mit denen wir einen Konflikt haben. Wir sollen beten, dass Gott uns hilft, unsere Konflikte zu lösen. Aber wenn wir dort stehen bleiben, dann bleiben wir oft passiv. Ein Friedensstifter ist aber aktiv um Frieden interessiert. Er versucht mit Gottes Hilfe Frieden zu stiften. Glückselig sind die Friedensstifter. Das erfordert eine gewisse Stärke. Denken wir zum Beispiel an Galater 6. Da schreibt Paulus, wenn wir einen Bruder oder Geschwister sündigen sehen, dann sollen wir zu ihnen hingehen und wir sollen mit ihnen reden. Aber wie heißt es dort, wie sollen wir das tun? Oder wer soll das tun? Diejenigen, die geistlich stark sind, sollen das tun. Denn es erfordert geistliche Stärke, um Konflikte zu lösen und Menschen, die Krieg führen, zurück zum Frieden zu bringen. Also Stärke ist gefragt, nicht Schwachheit. Viertens, manche meinen, Frieden stiften bedeutet einfach still zu sein und zu leiden. Wenn ich eine friedliche, friedensliebende Person bin, dann werde ich jeden Kampf vermeiden. Und auch wenn ich verletzt bin und leide, dann werde ich eben meinen Mund halten. Denn Jesus sagt, glückselig sind die Friedensstifter. Nun, Jesus sagt hier nicht, glückselig sind diejenigen, die immer den Mund halten. Es besteht ein Unterschied zwischen immer den Mund halten und Frieden stiften. Frieden stiften bedeutet also nicht immer stille Schweigen und leiden um des Friedens willen. Natürlich sollen wir immer, wie Jakobus das sagt, schnell zum Hören sein, langsam zu reden und langsam zu zorn. Ein Friedensstifter, der muss seine Zunge im Zaum halten können, aber es gibt Situationen, in denen es wichtig ist, wenn man verwundert wird, wenn man leidet, den Mund aufzumachen und die Wahrheit zu sagen. Fünftens, Frieden stiften ist nicht eine sichere, eine gewisse Angelegenheit, sondern eine gefährliche, eine ungewisse Angelegenheit. Manche Leute denken, wenn ich mich fernhalte von jeglichem Konflikt, dann wird schon alles gut werden. Aus meiner bescheidenen Erfahrung weiß ich, ob das nun die Klärung eigener Konflikte betraf oder das Schlichten zwischen zwei verstrittenen Parteien, dass dort, wo ein Konflikt ausgetragen wird, das immer ein gefährlicher und unsicherer Ort ist. Ein Friedensstifter zu sein, Das ist so, als würde einer sagen, ich sehe diese zwei Leute, die sind im Krieg. Ich werde mich in das Niemandsland begeben, dort, wo die Kugeln noch durch die Luft fliegen. Und wir denken an Bleikugeln in einem echten Krieg. Aber sehr oft sind die Kugeln, die in unserem Leben hin und her geschossen werden, nicht aus Blei, sondern aus was bestehen diese Kugeln? Aus Worten. Wie wird doch heute mit Worten geschossen und getötet und verletzt? Der eine sagt das, der andere sagt das andere und es wird geschossen mit einer Wortgewandtheit. Und wenn genug geballert wurde, dann wird irgendwann mal es ganz still auf dem Kampffeld. Die Waffen schweigen, aber der Krieg ist nicht zu Ende. In wie vielen Beziehungen ist vielleicht ein Waffenstillstand eingetreten, man spricht nicht mehr miteinander, aber der Krieg ist nicht zu Ende. Bloße Abwesenheit von Streit ist nur ein Waffenstillstand. Offene Feindseligkeit ist vielleicht beendet, aber nicht die zugrunde liegenden Probleme gelöst. Und wenn man in so eine Situation hineinkommt und ein Friedensstifter sein will, dann ist das nicht eine sichere, ungefährliche Angelegenheit, weil man weiß ja letztlich nicht, wie die Lösung ausfallen wird. Das kann sein, du willst ein Friedensstifter sein und zum Schluss sind beide Parteien auf dich verärgert. Man fragt sich dann, ist es das wert? Ist doch viel bequemer, seinen Mund zu halten, dann hat man seine Ruhe. Aber dann ist man auch kein Friedensstifter. Friedensstifter haben den Mut, auch mal ins Niemandsfeld zu treten, auch wenn das ein ganz gefährlicher, unsicherer Ort ist, wo niemand sein will. Friedensstifter sagen sich, auch wenn ich vielleicht selbst ein paar Kugeln jetzt abkriege und verletzt werde, will ich trotzdem wenigstens versuchen, diesen Menschen zu helfen, Frieden zu schließen. Wir sehen also, man kann kein Friedensstifter sein, ohne auch bereit zu sein, persönlich Opfer zu bringen. Das ist also eine aktive Sache, weil es immer um Beziehungen geht. Es bedeutet, dass jemand aktiv wird und sagt, hey, ich will anderen helfen, die Wahrheit zu erkennen. Ich will helfen, die Streitursache herauszufinden und Beziehungen wieder aufzubauen. Ich will mit Gottes Hilfe alles tun, auch wenn es gefährlich ist, damit Beziehungen heilen und Frieden einkehrt. Jesus sagt, wer so einen friedensstiftenden Lebensstil hat, der wird gesegnet sein. Glücklich. Denn glückselig sind nicht die Friedenswünscher und nicht die Friedensträumer, sondern die Friedensstifter. Ich habe das versucht, in einer einfachen Definition hier zusammenzufassen. Ein Friedensstifter ist jemand, der sich aktiv um die Wiederherstellung und Versöhnung einer zerbrochenen Beziehung bemüht. Und Gott sagt, wer das tut, wer ein Friedensstifter in dieser Welt ist, wer alles gibt, um Frieden zu stiften, der gleicht mir so sehr, dass man ihn Sohn Gottes oder Kind Gottes heißen wird. Hört ihr das heraus? Wir ähneln dann Gott und seinem Sohn am meisten, wenn wir anderen Menschen helfen, Gnade und Vergebung und innere Heilung und Frieden zu finden und zu erfahren. Weil genau das tut Gott. Jesus ist doch letztlich der Friedefürst. Wenn wir Friedensstifter sind, ähneln wir am meisten dem Friedefürst. Ein Friedensstifter tut alles, er kämpft sogar, wenn es notwendig ist, aber nicht um den Frieden zu verlängern, sondern um den Frieden zu stiften. um den Kampf, den Krieg zu verlängern, sondern Frieden zu stiften. So. Wenn es keinen Krieg gibt, dann braucht es gar keine Friedensstifter, dann sind die Friedenserhalter gefragt, die sind auch wichtig, keine Frage, aber ein Friedensstifter ist jemand, der sich in den Ring stellt, der sagt, lasst mich euch helfen, damit ihr euch wieder lieben könnt. Lass uns noch ein bisschen über eine zweite Frage nachdenken. Warum ist es so wichtig, ein Friedensstifter zu sein? Eine Antwort, die habe ich jetzt gerade schon eben verraten. Wenn wir Friedensstifter sind, dann widerspiegeln wir Gottes Herz. Was tut denn Gott seit dem Sündenfall? An dem Tag, als der Mensch sündigte, da wurde die Friedensbeziehung zwischen Gott und Menschen gebrochen. Seit jedem Tag lebt der Mensch jenseits von Eden. Aber schon an dem ersten Tag begann Gott den Heilungsprozess. Er verheißt seinen Sohn, der als Mensch kommen wird, um am Kreuz für uns zu sterben, damit wir wieder mit Gott versöhnt werden können. Damit wir, die wir entfremdet sind von Gott, nun Gott und seinen Sohn mit Leidenschaft lieben können. Gott hat alles getan, damit Frieden zwischen ihm und den Menschen möglich ist. Das feiern wir eigentlich auch jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern. Wenn wir durch Jesus, den Friedefürst, Frieden mit Gott erfahren haben, dann ist es nur natürlich, dass wir als solche, die dem Friedefürst jetzt dienen, dieser Welt als Friedensboten unterwegs sind. Wenn wir das tun, widerspiegeln wir letztlich das Herz Gottes, denn unser Vater im Himmel ist ein Gott des Friedens und sein Sohn ist der Friedefürst und wir sind Friedensstifter oder Friedensboten. Und das bringt mich zum zweiten Punkt hier, warum ist es so wichtig, Friedensstifter zu sein? Wenn wir Friedensstifter sind, wird das Zeugnis Gottes in dieser Welt vermehrt. Johannes 17, Vers 11 betet Jesus für seine Jünger und für uns und er sagt, ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Das ist der Level von Einigkeit und Liebe, welcher unser Herr zwischen den Gliedern seiner Familie haben will. Unglaublich, unfassbar. Und dann sagt er in Vers 20, aber nicht nur für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Mit welchem Ziel? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesus sagt hier, das ist der stärkste Beweis, dass der Vater wirklich den Sohn gesandt hat. Mit anderen Worten, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Der stärkste Beweis dafür ist was denn? Die Einheit und die Liebe der Kinder Gottes. Wenn Christen einander lieben und vergeben, wenn sie einander in diesem Heilungsprozess helfen, wenn sie in Frieden miteinander leben, wird das Zeugnis Gottes in dieser Welt vermehrt. Wir wissen aus der Zeit der Verfolgung der Gemeinde durch die römischen Imperatoren, dass die Heiden damals gelegentlich staunten und außer sich gerieten, wenn sie sahen, welch eine für sie unerklärliche geistliche Geschlossenheit und Einheit die Christen kennzeichnete. Und sie meinten und sagten, seht, wie lieb sie einander haben. Frieden stiften ist etwas, was dem Herzen Gottes sehr nahe steht. Und es ist notwendig für das Zeugnis der Gemeinden dieser Welt. Drittens, wenn wir Friedensstifter sind, erfahren wir wahre Freude. Friedensstiften ist essentiell für ein Leben in der Freude des Herrn. Denn wenn ich über Wenn ich über andere Leute verärgert bin, wenn ich Bitterkeit hege, dann kann ich nicht froh sein. Johannes 17, 13, jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Jesus betet, lieber Vater, ich lehre diese Dinge in der Welt, damit sie, das heißt meine Nachfolger, meine Jünger, meine Freude völlig in sich haben. Geschwister, wenn wir im Kalten Krieg miteinander leben, haben wir keine Freude. Es gibt keine Freude, wenn eine Kühlschrankatmosphäre unsere Beziehungen bestimmt. Aber unser Herr möchte, dass wir Freude haben und die Freude des Herrn Jesus völlig in uns ist. Er möchte, dass wir Friedensstifter sind. Wie kann ich also ein Friedensstifter werden? Dritte Hauptfrage. 5 kurze Schritte möchte ich erwähnen. Erstens, ich werde ein Friedensstifter, wenn ich bereit bin, für den Frieden zu kämpfen. Klingt ja fast paradox, aber ich glaube, da steckt eine Wahrheit drin. Sei willig, für den Frieden zu kämpfen. In Epheser 4, Vers 1 schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Mit anderen Worten, manchmal gibt es Situationen, wo wir einfach in aller Langmut und Liebe etwas oder auch jemanden ertragen sollen. Es lohnt sich nicht, um jede Kleinigkeit zu kämpfen. Aber dann sagt er in Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Seid fleißig, bedeutet arbeitet hart, konzentriert euch darauf, die Einheit des Geistes zu bewahren, dieser Geist, der in mir und in dir lebt und uns zu einem Leib vereinigt. Diese Einheit soll bewahrt werden durch das Band des Friedens. Das ist also das Ziel. Ich will daran arbeiten und fleißig sein, um so vieles an mir liegt, mit allen in Frieden zu leben. Das heißt nicht, dass ich mit allen einverstanden sein muss, was andere denken oder sagen oder dass andere immer die gleiche Meinung haben müssen wie ich. Das ist in dieser Welt nicht möglich. Aber es bedeutet, dass wir alles dran setzen sollen, den Frieden zu halten, das heißt, keine Bitterkeit aufkommen zu lassen, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Gott sagt uns, lebe in Frieden mit allen Menschen. Lass nicht in deinem Hinterkopf ungelöste Konflikte herumschwirren. Sie stehlen dir die Freude und sie hindern dich in der Nachfolge. Sei bereit, für den Frieden zu kämpfen. Das bedeutet Arbeit, auch in unseren Beziehungen. Auch in unseren Ehebeziehungen. Zweitens, ich werde ein Friedensstifter, wenn ich noch bevor die Sonne untergeht, Frieden stifte. Das ist dieser Grundsatz, den alle Paare, die bei mir durch die Ehevorbereitung gehen, eingetrichtert bekommen. Anders gesagt, kämpfe nicht in der Dunkelheit. Epheser 4, Vers 26. Zürnet und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Der Feind, er will, dass wir zornig und bitter werden und dass wir nicht bereit sind, Konflikte zu lösen oder beziehungsweise über Konflikte zu reden. Und wenn wir nicht darüber reden, gewinnt er Raum. Wenn unsere Kommunikation in Stocken gerät, wenn wir meinen, nee, ich rede nicht mehr, ich ziehe mich jetzt zurück, Rückzug, Ist ja im Grunde eine andere Form von Angriff. Wenn wir das tun, wird der Teufel Raum gewinnen und er wird uns immer wieder daran erinnern, die Person oder die Schwester, der Bruder, ach, die ist unmöglich. Wie die sich oder der sich wieder benommen hat. Du kannst sie abschreiben. Sei weiterhin verärgert über ihn oder über sie. Und halt den Mund und sage nichts. So könnte die teuflische Stimme klingen, die uns manchmal in die Richtung verführen will, Raum gewinnen will. Aber was sagt Gott? Hier ist Gottes Rat. Ich werde ein Friedensstifter, wenn ich die Wahrheit in Liebe sage. Gott sagt, Johann, wenn du auf diese Person verärgert bist, wenn du andauernd über den Konflikt nachdenken musst, dann kehr die Sache nicht unter den Teppich, sondern sprich, rede die Wahrheit in Liebe. Rede die Wahrheit in Liebe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Ratschlag oder Hinweis hier, den ich uns mitgeben möchte hier aus dem Wort Gottes. In Epheser 4, Vers 25 schreibt Paulus, redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. An Epheser 4, Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Mit anderen Worten, das Ziel unseres Redens soll immer Erbauung und nicht Zerstörung sein. Wisst ihr, ein Hammer ist gut für zweierlei. Ein Hammer kann zerstören. Wenn du etwas zerstören willst, dann hol den Lukas raus, den größten Hammer, den du hast, und gib ihm. Hau rein. Der gleiche Hammer kann benutzt werden, um etwas aufzubauen. Ja, wir mussten hier viel den Hammer benutzen, um hier unseren Anbau zu machen. Man kann den Hammer gebrauchen, um was aufzubauen. Gott sagt, gebrauche deine Worte wie einen guten Hammer, um den anderen aufzubauen. Das bedeutet eigentlich hier das Bild, das hinter diesem Wort auch steht im Urtext. Gebrauche dein Wort, deine Worte, um aufzubauen, um nicht um tot zu reden. Worte haben die Kraft, um beides zu tun. Rede die Wahrheit in Liebe zu ihrem Besten. Und das führt zum vierten, während du dich beeilst, die Wahrheit in Liebe zu reden, sei auch bereit zur Vergebung. Man spricht in der Kriegsführung vom Präventivschlag. Vielleicht ist es auch in der Friedensstiftung wichtig, deinen Feind anzusprechen, wenn er es vielleicht gar nicht erwartet. Sag ihm einfach, hey, ich muss mit dir reden. Meine Liebe dir gegenüber, sie steht außer Frage. Ich liebe dich als mein Bruder, ich liebe dich als meine Schwester, wenn es eine Schwester ist. Aber ich bin auch irritiert und manchmal auch verärgert über dein Verhalten. Aber ich möchte, dass du es weißt, ich habe dir vergeben. Und wenn ich dich in irgendeiner Weise verletzt habe und dich verärgert habe, bitte vergib mir. Geschwister, wenn solche Worte wirklich ehrlich von Herzen gesprochen werden, dann kann eine Beziehung heilen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Lebensstil. Jesus hat uns das vorgelebt, er hat uns vergeben und er will, dass wir diese Vergebung ausleben. Epheser 4, Vers 32, seid aber zueinander gütig und mitleidig und vergebt einander, wie denn so, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Hier geht es um einen Lebensstil, meine Lieben. Zum Schluss noch einen Schritt. Vielleicht denkt jetzt jemand, lieber Johann, wenn ich alle diese Schritte gehe, um Frieden zu stiften, aber der Krieg hört nicht auf, weil ich es hier mit Leuten zu tun habe, die sich weigern zu reden, die sich weigern, mir zu vergeben, die sich weigern, mir die Hand entgegenzustrecken, was dann? Deine Predigt, die klang ja gut bis zu dieser Frage, aber wenn der andere nicht will, was dann? Und ich glaube, Gottes Wort beantwortet diese Frage in Römer 12, Vers 18. Wenn es möglich ist und so viel an euch liegt, so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Versucht sogar, Paulus geht ja da weiter und er zitiert da was aus den Sprüchen, ein Wort aus den Sprüchen, versucht sogar dem Feind so ein paar heiße Kohlen aufs Haupt zu legen, aber nicht damit der Schmerzen empfindet oder da jetzt, sondern das, was heißt das? Diese Metapher ist ja ein interessantes Bild. Genau. Dass er einfach sich, er spürt, ja, der ist so lieb zu mir. Warum ist er so lieb zu mir, wenn ich so gehässig zu ihm bin? Es beginnt zu brennen, irgendetwas beginnt da auf seinem Haupt vielleicht zu wirken. So viel an euch liegt, das ist eine sehr weise, ist auch sehr bedacht formuliert, denn Harmonie ist nicht immer möglich. Der Apostel wusste, dass Wahrheit immer auch etwas Trennendes und etwas Einendes an sich hat. Die Christen im Römischen Reich, sie wurden damals sehr angefochten. Man hat über sie sehr viel Unwahres und auch Böses gesagt. Unter anderem auch, sie würden beim Abendmahl Kinder opfern. Wie können Christen uns zeigen, dass sie anders sind? Indem sie eben nicht aggressiv und böse leben, Böses mit Bösem vergelten, sondern ehrbar leben. Indem sie so viel an ihnen gelegen ist, den Frieden suchen. Schiller hat gesagt, es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Paulus sagt, so viel an euch ist, so viel es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es kann sein, dass der andere partout nicht bereit ist zum Frieden, dann habe ich immer noch nicht das Recht, meinerseits Unfrieden zu schüren, sondern soll immer noch festhalten, so viel an mir ist, beizutragen zum Frieden. Den vollkommenen Frieden, das wissen wir auch, wird es auf dieser Erde nicht geben, sondern nur in dem neuen Himmel und der neuen Erde, Offenbarung 21. Aber Geschwister, ich glaube, wenn wir es schaffen würden, diese 5 Schritte mit Gottes Hilfe und durch die Kraft des Geistes, nur durch ihn, können wir das. Wenn wir das schaffen würden, das anzuwenden, dann bin ich sicher, Gott würde uns mit einem friedevollen Leben segnen. Und er könnte uns gebrauchen als Friedensstifter in dieser Welt. Glückselig sind die Friedensstifter, sagte Jesus. Lass es uns nochmal gemeinsam sagen. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Nicht die Friedenswünscher, nicht diejenigen, die den Konflikten immer aus dem Weg gehen, sondern die Friedensstifter. Ich lade uns ein, wenn wir jetzt in der Stille noch beten, dass wir uns einfach hingeben. In dieser konfliktreichen Welt Friedensboten zu sein. Uns zur Freude und auch Gott zur Ehre. Lass uns beten in der Stille.